redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, und aus Köln vom Deutschlandfunk zugeschaltet ist wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Heute die Schlacht auf dem Amselfeld.
Yes.
Wer hat denn da die Brut vernichtet? Also wer hat sich mit wem, wann, warum,
die arme
und
Amsel,
worum gekloppt?
Die arme Amsel, kann ich dazu nur sagen. Also die Vernichtung der Amsel, nein Quatsch, die Schlacht auf dem Amselfeld liegt zunächst einmal geografisch im heutigen Kosovo. Und sie fand statt am 15. Juni 1389. So, jetzt haben wir schon mehrere Reizworte gesagt. Jetzt habe ich noch ein weiteres, nämlich Milosevic. Der war mal Chefe und Präsident der Serben nach den jugoslawischen Kriegen oder während dieser jugoslawischen Kriege. Und er hat den Anspruch erhoben, dass Serbien eben auch in Kosovo die Oberhoheit habe und dass Kosovo im Grunde genommen eine Provinz Serbiens sei.
Moment, und das hat er zurückgeführt aufs 14. Jahrhundert?
Und er hat unter anderem zurückgeführt deswegen, weil nämlich bei der Schlacht auf dem Amselfeld am 15. Juni 1389 doch gar Großes passiert ist. Es ist doch tatsächlich Großes passiert, aber mit Verlaub kann man da nicht sagen, dass das sozusagen einer der Gründe ist, warum das Kosovo seine nationale Integrität aufzugeben habe, um sich den Serben anzuschließen. Also jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück, 1389, also 14. Jahrhundert auf dem Balkan, da leben Serben, da leben Albaner, da leben Bosnier, sie leben in Fürstentümern, es gibt schon Kroaten, es gibt Slavonier, die gehören zum Königreich Ungarn. Alles das sind christliche Reiche, orthodoxe, serbische, heute nennt man es serbisch-orthodoxe Kirche, also jedenfalls christliche Reiche, die umgeben sind von dem muslimischen Osmanischen Reich. Die Osmanen sind sozusagen das, es ist das große muslimische Reich, das sich nach der Prophezeiung Mohammeds und nach der Lehre des Islam, das ungefähr im 7. Jahr, 8. Jahrhundert begonnen hat, ausgebreitet hat, zunächst einmal in Teilen des Mittleren Ostens, dann hoch über den sozusagen den südlichen Rand des Mittelmeeres, also da, wo wir heute die Maghreb-Staaten finden, dann übergesetzt bei Gibraltar hoch nach Spanien, und dort sind sie hochgegangen bis im Grunde genommen auf Höhe Barcelona, haben dann versucht, auch nach Frankreich vorzudringen, das ist gescheitert, 732 bei der berühmten Schlacht von Tours und Poitiers. Und wenn du jetzt die Landkarte andersrum siehst, dann siehst du dann auf der anderen Seite sozusagen Konstantinopel, heutiges Istanbul. Auch da haben versucht, sozusagen die muslimischen Heere Fuß zu fassen, weil sie dachten und weil sie so als Ziel hatten, Konstantinopel sozusagen als ihre Metropole in dieses große Osmanische Reich hinein zu integrieren.
Das ist ihnen ja dann auch irgendwann gelungen. Ne?
718 ist es ihnen zunächst einmal nicht gelungen. Da haben die Konstantinopel konnte sich also verteidigen und die Heere der damals noch der Muslime sind abgeschlagen worden. Und 1453, also ungefähr in der Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, da ist es dann gelungen, tatsächlich Konstantinopel einzunehmen. Und sofort wurde es umbenannt in Istanbul, so wie wir es heute kennen. Also, wir gehen jetzt wieder zurück ins 14. Jahrhundert. Diese christlichen Reiche sind also umgeben vom Osmanischen Reich, das schon damals, so nochmal auf den Blick auf die Karte, in Bulgarien und auch in weiten Teilen Griechenlands sich festgesetzt hatte. Und für die Ostkirche, also die christliche Ostkirche um Konstantinopel herum, auch da vielleicht nochmal, fragt man sich ja, warum ist denn eigentlich in Konstantinopel noch Christentum und nicht irgendwas anderes? 300 Jahre nach Christus ungefähr haben die Römer, also das alte Imperium Romanum, gemerkt, wir kommen mit einer Metropole, nämlich Rom, nicht mehr klar. Wir müssen eine zweite gründen, die sich sozusagen Richtung Osten wendet, um dort, eine starke Verteidigung zu haben und auch eine starke, Metropole zu haben, möglicherweise um sich gegen slawische und andere Völker, die eben auch in dieses Imperium hinein wollen, besser verteidigen zu können. So, und da ist irgendwann eben aus Byzanz, dieser alten Stadt Byzanz, Konstantinopel geworden, von Kaiser Konstantin abgeleitet. Und dieses Konstantinopel war die Metropole der dann Ostkirche nennenden Kirche, die seit 1054 von der Westkirche, also von Rom, abgespalten war durch das berühmte Kirchenschisma, das im Übrigen bis heute gilt. So, und beides waren christliche Metropolen, deswegen findet man in Istanbul sehr viele christliche Relikte. Und als das Weströmische Reich unterging, ungefähr im 5. Jahrhundert, Ende des 5. Jahrhunderts, blieb sozusagen als christliche Metropole Konstantinopel übrig, bis zum Jahr 1453. So, und da jetzt der Westen des alten Imperiums untergegangen war, also von dort keine Hilfe mehr zu erwarten war, jedenfalls keine große militärische Hilfe, hat natürlich Konstantinopel probiert, sich sozusagen christliche Helfer und Reiche zu suchen, die eben Konstantinopel möglicherweise auch verteidigen würden gegen muslimische Eroberungsabsichten. Und wenn man sich das so vorstellt, also die Lage des Patriarchen von Konstantinopel, das war schon relativ komisch. Er sah nämlich die Muslime dort, wo wir heute Türkei, Syrien, Iran und Irak finden. Also ein riesiges Gebiet und auch rund ums Ägäische Meer. Da war im Grunde genommen kaum noch eine Lücke sozusagen, wo das nicht schon in muslimischer Hand war.
Gab es damals eigentlich noch irgendwas anderes Signifikantes als Muslime und Christen?
Nee, also es gab natürlich Juden, aber
ja, okay. Aber die waren ja schon immer versprengt irgendwie, ne?
Die waren versprengt, aber natürlich, das waren die beiden großen Religionen, die sich tatsächlich mit dem Schwert in der Hand gegenüberstanden, und zwar mehrfach. Wir haben davor noch, das ist gar nicht so lange her, da ist der siebte Kreuzzug beendet worden, irgendwann 1280 etwa, wo also Hunderttausende von Soldaten aus, ich sag mal irgendwie Regensburg oder so, nach Jerusalem gezogen sind, um also diese Stadt von den Heiden von den Muslimen zu befreien. Also, diese beiden Religionen standen sich gegenüber. So, und zum Zeitpunkt der Schlacht auf dem Amselfeld, also 1389, war Serbien die beherrschende Macht auf dem Balkan. Also der König hieß Dušan IV., der nannte sich der Mächtige, weil zu seiner Zeit eben die größte Ausdehnung Serbiens war. Da finden wir in Serbien damals Staaten, die heute Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Albanien und Kosovo heißen, und eben das Reich ging runter bis zum griechischen Festland und zur Chalkidike, also riesig groß. Der ließ sich 1345, also 40 Jahre vor dieser Schlacht, zum Kaiser krönen und nannte sich Kaiser Serbiens und des Römerreichs. Und damit stellt er sich sozusagen in die christliche Nachfolge des alten Imperium Romanum. Das hat Karl der Große gemacht, das hat Otto der Große gemacht, das haben viele andere nach ihm auch gemacht, weil sie immer dachten, wir müssen im Grunde genommen etwas tun, um dieses gewaltige Imperium Romanum wieder zurückzuerobern oder wieder zu restituieren. Und er erwähnte sich also als Nachfolger der großen Cäsaren und des großen Augustus und auch als Nachfolger des Byzantinischen Reichs, weil das ja eigentlich ein Teil des alten Imperium Romanum war. Als es 300 gegründet wurde, war das Imperium Romanum groß. Konstantinopel gehörte genauso dazu wie auf der anderen Seite, ich sag mal, Portugal. Ja, also ja. So weit ungefähr ging das. So, und insofern war der serbische Kaiser so eine Art Gegenspieler des Kaisers in Konstantinopel, der natürlich auch im Grunde genommen den Anspruch erhoben hat, letztendlich der Vertreter eben des alten untergegangenen Imperium Romanum zu sein.
Gegenkaiser.
Ja, das ist natürlich, also wir lachen da ja, heute drüber, aber das ist es ist schwer zu vermitteln, einfach, dass die Leute tatsächlich, sie wollten tatsächlich sozusagen damit etwas zum Ausdruck bringen, ja, und damit sich selbst auch eine Legitimation herleiten und selbst sagen, wie soll ich das einfach, das ist schwer zu benennen mit einem Begriff von heute, aber das ist so ein bisschen
funktioniert
was die politische
wahrscheinlich
Theorie.
Gar nicht, also weil man muss ja auch sehen, ich meine, wenn wir irgendetwas in dieser Sendereihe gelernt haben jetzt über die Jahre, dann, dass damals ein anderes Weltbild geherrscht hat. Ja. Sodass jemand, der gesagt hat, ich bin Kaiser, dem wurde sich dann auch im Zweifelsfall erstmal unterworfen. Außer von jemand anderem, der sagen konnte, ich bin Kaiser und das für damalige Verhältnisse sinnvoll begründen konnte.
Also zu der Zeit war Kaiser noch ein klangvoller Name sozusagen, ein Herrschaftsanspruch.
Heute würde die halbe Welt sagen, was willst du denn?
Ja, vielleicht Donald doch Trump, nicht. Aber also Donald Trump ist so einer, wo ich sage, aber wenn du jetzt mal nach England guckst, da gibt's eine Königin und da sagt keiner, was will die denn, sondern
ja, aber die sagt ja auch nichts.
Sie hat keine Macht, natürlich. Also ich will jetzt einfach nur mal sagen, also die Situation war schon relativ, kompliziert. Und der Versuch des serbischen Kaisers, sich da zum Nachfolger der römischen Könige aufzuschwingen und Kaiser aufzuschwingen, der war natürlich schon relativ tiefgreifend und hatte auch tatsächlich ein politisches Signal gesetzt. Und sagte natürlich den Osmanen, das ist sozusagen unser Gegner, sie wollten diese letzten christlichen Reiche auf dem Balkan erobern und damit auch Konstantinopel sozusagen indirekt die letzten Verbündeten wegnehmen. Mhm. Ja, das ist ja klar. Also du musst die Freunde deines Feindes schlagen, dann ist dein Feind alleine sozusagen. Und gleichzeitig wollten sie das sozusagen als Vorläufer machen, um danach dann Konstantinopel als Mittelpunkt ihres Reiches etablieren zu können. Hm. Und dann war klar, wenn sie erstmal den Balkan sozusagen erobert hätten, dann wäre logischerweise Konstantinopel das nächste Ziel gewesen. Hm. Und das Erstaunliche an der Schlacht auf dem Amselfeld ist, Konstantinopel selber war an der Schlacht eigentlich gar nicht beteiligt, aber es war trotzdem der Verlierer. Denn die Serben haben die Schlacht verloren gegen das übermächtige Heer. Das ist vollkommen klar. Das war, die hatten überhaupt keine Chance. Serbien musste die osmanische Oberhoheit über den Balkan anerkennen. Mhm. Serbien als Verbündeter war dadurch extrem geschwächt. Mhm. Gleichzeitig war Rom, der ja noch so der letzte Verbündete gewesen ist, zwar ein mächtiger Kirchenstaat, aber in Italien waren zu der Zeit die Städtekämpfe, also zwischen Venedig und so weiter, die waren da alle sozusagen ineinander.
Die haben keinen Bock gehabt, sich jetzt zusammenzuraufen und gegen den Muselmann zu Felde zu ziehen.
Den Muselmann zu Felde zu ziehen. Und da war also Verwirrung in Italien und im Süden, im Königreich Sizilien. Das gehörte im Grunde genommen gar nicht zum Einflussgebiet des Vatikan. Dort saßen andere, ein bisschen, wie soll ich sagen, auch Muslime, aber die hatten sich mit den Christen so ein bisschen angefreundet. Also es war jedenfalls keine besonders, kein starker Verbündeter gewesen. Es gab jetzt für Konstantinopel eigentlich überhaupt keine Verbündeten mehr. So, jetzt aber kommen wir ja darauf zurück, warum kommen jetzt die Serben dazu zu sagen, das ist eigentlich alles zu uns. Wir müssen eigentlich im Grunde genommen jetzt sehen, dass wir das Kosovo sozusagen für uns selber,
du bist jetzt in der Moderne, ne?
Ich will versuchen herzuleiten, warum diese Schlacht damals von Milosevic, dem Präsidenten der Jugoslawischen Republik, sozusagen genommen wurde, um im Kosovo einen riesigen Aufmarsch zu machen mit Hunderttausenden von Leuten und dann rumzurufen, das gehört uns, weil.
Unser Blut hier vor 600 Jahren schon vergossen wurde.
Ganz genau. Und weil dort jemand war, nämlich Vuk Branković, so hieß der Typ, der hat lange Widerstand geleistet und hat auch immer noch danach weitergekämpft. Und das war ein serbischer Anführer und der ein Adliger, der also ein kleiner Territorialfürst war, der aber nach dieser Schlacht auf dem Amselfeld, an der er teilgenommen hat, eben zu einem sehr mächtigen serbischen Herrscher aufgestiegen ist und sozusagen das Gebiet, wo auch Kosovo heute liegt, eben sozusagen mitregiert hat. Aber nur eine kurze Zeit, weil er nämlich danach von den Osmanen dann auch gejagt und tatsächlich auch, er wurde verhaftet und ins Gefängnis gesteckt und dann auch umgebracht. Also
dazu kommt ja auch noch, dass das Kosovo mehrheitlich muslimisch ist. Das heißt, der wird nicht nur gesagt haben, hier ist unser Blut vergossen worden, darum gehört das uns, sondern der Kampf gegen den Muselmann ist noch nicht zu Ende.
So krass war er nicht. Es ist im Grunde genommen eine religiöse und nationalistische Verklärung, die also die Serben da machen. Das sei eine Art Schicksalsort der serbischen Geschichte und das ist unser Zentrum. Also das ist so wie, also wenn du dir fragst, wo haben die Christen ihr Zentrum, dann würdest du wahrscheinlich sehr schnell sagen, also Jerusalem oder vielleicht auch noch Rom. Aber das sind so die Punkte, die müssen für die Christen sind das wichtige Orte.
Identitätsstiftend nennt man das dann.
Ja, oder? Identitätsstiftend und einfach ein Herkunftsort, ein Zielort, für manche ist auch ein Sehnsuchtsort. Also das kann man ja mit ganz vielen Punkten einfach zusammenbringen. Und das ist halt für die Serben, oder jedenfalls war es für Milosevic so. Die haben dann also Gedenkmünzen gedruckt, sie haben große Literatur produziert und so weiter und so fort, um einfach zu erzählen und dieses Narrativ aufrechtzuerhalten, das Kosovo gehört zu Serbien. Und das stand natürlich in krassem Gegensatz zu dem, was das Kosovo mehrheitlich von Albanern bewohnt, nun eigentlich wollte, nämlich Eigenständigkeit. Und einer der wesentlichen Konflikte, weswegen wir uns in diesen End-90er Jahren des 20. Jahrhunderts so mit Jugoslawien beschäftigt haben, war eben die Frage, wird das Kosovo ein eigenständiger Staat Wird das auch von anderen anerkannt, dieser Staat? Mhm. Oder lässt es die Völkergemeinschaft zu, dass gegen den Willen der Kosovo-Albaner Serbien sozusagen diese Annexion durchführt? Und da war die Antwort nein. Und das hat die internationale Gemeinschaft massiv durchgedrückt.
Aber warum hat diese Erzählung vom Nukleus der Serben auf dem Amselfeld, warum hat die so gut funktioniert? Hatten die sonst nichts? Waren die vorher kein,
also das Problem
kein einheitliches
ist einfach,
Volk? Oder
ja, das Problem ist tatsächlich, dass es so im Prinzip, natürlich findest du in allen Landkarten in deinem Schulatlas irgendwie Serbien. Aber das ist A, in unterschiedlichen Umrissen, das ist in unterschiedlichen Situationen, in politischen Gegebenheiten. Wenn du dann den Balkan insgesamt betrachtest, und das sagen wir einfach mal nur im 20. Jahrhundert, dann findest du nach dem Ersten Weltkrieg das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Mhm. So hieß das tatsächlich. Und das ist herausgegangen aus den ehemaligen Königreichen Serbien und Montenegro. Mhm. Es bekam dazu Teile von Österreich-Ungarn, dieser Großstadt wurde 1919 aufgelöst, aus den heutigen Slowenien und Bosnien und Herzegowina. Also es war so eine Art Mixtur. Dann gab es eine gewaltige Staatskrise in diesem wild zusammengeworfenen Haufen, weil jeder der Teilstaaten nach Autonomie strebte. Ja, und die serbischen Nationalisten, also die so ganz für das große Serbien eintraten, die wollten eben alle diese Staaten unter einem Groß-Serbien oder Groß-Serbischen Königreich vereinigen. Und das war in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts Anlass für diverse Krisen, die schließlich 1929 mit Errichtung einer Königsdiktatur, also eines mit diktatorischen Vollmachten ausgestatteten Königs, nämlich Alexander dem I. und der Gründung des Königreiches Jugoslawien, sozusagen ein Ende fand. Dieses Königreich Jugoslawien bestand und hatte im Zweiten Weltkrieg extremst zu leiden. Es wurde nämlich 1941 von Deutschland bzw. Italien besetzt. Das Königreich wurde aufgelöst. Der serbische Teil, ja, dieses Königreichs, hatte ich ja gerade gesagt, aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Der serbische Teil wird ein deutscher Vasallenstaat. Ja. Slowenien wird aufgeteilt zwischen Deutschland, Italien und Ungarn. Kroatien, Bosnien und Herzegowina werden das sogenannte Großkroatien, ebenfalls ein faschistischer Vasallenstaat. Montenegro wird ebenfalls ein solcher Vasallenstaat, allerdings von Italien. Und man kann im Prinzip sagen, der Balkan ist unter den drei großen Kombatanten dieser Gegend, Deutschland, Italien, Ungarn, aufgeteilt worden.
Mehrfach zerknetet worden würde es wahrscheinlich eher treffen, oder?
Ja, es ist einfach
haben
so.
Haben die es heftiger abgekriegt als die Polen?
Naja, das kann man nicht vergleichen.
Kann man nicht vergleichen, also, okay.
Nein, das kann man nicht vergleichen. Aber ich will nur sagen, aus diesem, natürlich haben die Jugoslawen, egal welcher Herkunft sie waren, das alles nicht toll gefunden, ja. Beziehungsweise sie haben sich dagegen natürlich gewehrt. Und aus diesem Mythos heraus ist der Partisanenkampf unter dem dann zum Marschall gemachten Tito entstanden. Ja. Also Tito ist derjenige, der gesagt hat, wir müssen uns gegen diese Widersacher und die Besatzer, werden wir uns zur Wehr setzen, das können wir andere Möglichkeit haben wir nicht, nur mit dem Partisanenkampf machen. Und aus diesem Partisanenkampf heraus, in dem Tito sozusagen ein Überpartisan war, der wurde zur Legende gebaut, wird dann schließlich die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien ab 1946. So. Und diese Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien unter der Führung von Tito hat es dann eine Zeit lang hinbekommen, also ich sage das mit aller Vorsicht, ich will das jetzt nicht gutheißen und nicht irgendwelche Verbrechen, die natürlich auch da begangen sind, unter den Teppich kehren, hat es aber eine Weile lang hinbekommen, die verschiedenen nationalen Konflikte, die Autonomiebestrebungen, die Eigenständigkeitsbestrebungen der einzelnen Teilstaaten so irgendwie unter einen Hut zu kriegen, mit Autonomiestatus, mit Bevorzugungen, mit, ich sag mal, einem kommunistischen System, das sehr viele Lockerungen hatte. Die durften durchaus Kontakte zum westlichen Ausland haben, die durften mit westlichen Firmen Joint Ventures machen. Sie waren für den Tourismus offen, auch für Westdeutsche oder für Westeuropäer. Also insofern war unter Tito der Konflikt, den es vorher und nach ihm gab, und ein bisschen unter der Decke gehalten. Tito ist gestorben am 4. Mai 1980. Und von 1980 bis 1992 gibt es knapp ein Dutzend Präsidenten dieser Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Den Namen habe ich mir nicht aufgeschrieben. 1992 wird daraus die Bundesrepublik Jugoslawien und in dieser Zeit ist Slobodan Milosevic und der berühmte Vojislav Kostunica.
Ah, auch so ein Name.
Die sind ungefähr 10 Jahre lang da die starken Leute und damit wird in der Zeit findet das statt, wovon wir gerade gesprochen haben, also dieser Auftritt auf dem Amselfeld und dann danach wird es dann Serbien und Montenegro bis 2006 und von da an ist es dann so, wie wir es heute auf der Landkarte kennen, mit eben den vielen unabhängigen Staaten, die jetzt jedenfalls hat es so den Anschein im Moment jedenfalls einigermaßen vernünftig miteinander auskommen, aber der Balkan selber ist nicht befriedet in dem Sinne. Also wir haben in Bosnien-Herzegowina andauernd Proteste wegen schwieriger sozialer Lage. Das berühmte Nordmazedonien, was jetzt gerade seinen tatsächlichen Staatsnamen bekommen hat, hat einen Aufstand der albanischen Minderheit zu vergegenwärtigen und im Übrigen natürlich diesen Dauerstreit mit Griechenland wegen der Republik Mazedonien. Serbien ist unentwegt im Streit mit dem Kosovo, das seit 2008 nun tatsächlich unabhängig ist und völkerrechtlich sehr umstritten von manchen Staaten auch anerkannt worden ist. Also die Frage ist einfach, wie man sich als außenstehendes Land bei so etwas verhält. Ja? Klar haben die Kosovo-Albaner ein Recht darauf, einen eigenen Staat zu haben. Wenn man den anerkennt, vertut man sich mit den Serben und wenn man es nicht tut, vertut man sich mit den Kosovo-Albanern. Also relativ schwierige Gemengelage. So, und die Frage, die wir jetzt hier sozusagen auf der Hand haben, ist eben einfach, die wollen alle in die Europäische Union. Mhm. Kroatien ist es schon. Slowenien ist es auch schon, hat auch den Euro. Also das darf man nicht vergessen. Montenegro und Serbien sind Beitrittskandidaten mit laufenden Verhandlungen. Nordmazedonien und Albanien sind Beitrittskandidaten ohne laufende Verhandlungen. Also über kurz oder lang werden die irgendwie in die EU kommen, wenn dann die EU weiter am Leben bleibt, was wir ja sehr hoffen. Und dann habe ich mal so überlegt, dann holen wir uns einen Konflikt in die EU rein. Der mag zwar jetzt irgendwie gelöst scheinen, aber ich glaube nicht, dass der tatsächlich gelöst ist, weil die Leute jedenfalls in dieser und in der nächsten Generation vielleicht noch immer noch so ein bisschen rumrumoren, mal wieder hier und mal wieder dort. Also
weil diese Erzählung in der serbischen Seele, sagen wir mal, so stark ist, meinst du? Also ja, geht das von den Serben aus, das
Problem? Die Serben, nein, also ich will jetzt um Gottes Willen keinen Serben hier irgendwie Bashing betreiben, aber die Serben fühlen sich einfach als die größere und stärkere und wichtigere und bestimmende Nation auf dem Balkan und dazu gehört eben auch der Versuch oder die Idee, dass das Kosovo zu ihnen gehört. Und natürlich kann man das denen, kann man sagen, wisst ihr was, Leute, hört mal auf jetzt, das ist ja dummes Zeug, aber dann sagen die einem nein, also und kommen mit irgendwelchen Belegen, Dokumenten, warum das eben doch nicht so ist. Und allein die Tatsache, dass der 28. Juni, das ist der Tag der Schlacht 1389, ist heute in Serbien Gedenk- und Feiertag. Das ist so ähnlich, als wenn wir an den Tag der Schlacht von Sedan erinnern würden, wo wir die Franzosen 1870 geschlagen haben. Also wir nicht,
aber die Deutschen. Dafür steht hier die Siegessäule in Berlin. Ne?
Ja, ich sag nur, aber das ist kein Feiertag mehr. Ja,
das stimmt.
Das ist schwierig. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so weg ist, wie wir das uns vorstellen.
Jetzt haben wir ja, hast du eben schon gesagt, wir haben die Slowenen, wir haben die Kroaten, wir haben die Montenegriner und so weiter. Mhm. Die könnten das ja nur theoretisch auch alles machen. Haben die alle eine nicht so starke Erzählung oder keine so starke Erzählung, weil es tatsächlich nur die Serben waren, die damals den Muselmann zurückgeschlagen haben, beziehungsweise es versucht haben und sich geopfert haben?
Also daraus kommt jedenfalls dieser Opfergang ist tatsächlich die Erklärung dafür, dass eben die serbische Identitätsfindung darauf zurückgeht. Die anderen haben das eben nicht und die erheben auch den Anspruch nicht, aber sie fühlen sich von Serbien und wir haben 4 Jugoslawienkriege erlebt. Ja. Da ging es immer darum, dass die Leute, also dass eben Montenegro oder was weiß ich, unabhängig sein wollten und zwar auch von Serbien. Und damit ist der Konflikt natürlich aufgezeigt.
Sollten wir deshalb Serbien nicht in die EU holen?
Also wir sollten im Moment überhaupt keine Idee umgehen.
Stimmt.
Und ich würde gerne noch ein bisschen warten, ehrlich gesagt. Ich würde gerne eine ganz neue Generation von politisch Verantwortlichen dort sehen, die lange nach diesen Dingen geboren wurde. Mhm. Also die berühmte Rede von ihm war, also von Slobodan Milosevic, die war eben 1989 zur 600-Jahr-Feier. Und also da sollte man noch eine ganze Weile lang Zeit ins Land gehen lassen, um da wieder sozusagen, ich sag mal, also es ist tatsächlich allmählich Normalität eingekehrt, das glaube ich auch, aber der Konflikt ist, glaube ich, noch nicht völlig aus den Köpfen raus.
Ja, zumal damals ja auch oder kurz bevor das da losgegangen ist mit dem Krieg, haben ja alle noch gedacht, hier gibt's keinen Krieg, es ist das 20. Jahrhundert, ja, hier, das passiert
ja
nicht mehr.
Ja, ja, genau. Dann aber Also ich sag mal so, er ist jetzt irgendwie nicht so virulent, aber ich glaube, dass es immer noch relativ einfach ist, die Emotionen damit wieder hochzukochen und relativ schnell ja in diese Sphäre wieder zurückzubringen.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 17. Juni 2019, da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Ist nicht tot.